Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 27. April. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Vor 40 Jahren ereignete sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Wir schauen zurück auf die Entwicklungen seither zusammen mit Jörg Joss von Focus Anti-Atom.
Und auf die Bewegung hatte es dann schon den Einfluss, dass man Gründungen hatte. Also ich bin dann 1989 bei Aktion Mühleberg stillegen eingestiegen und diese Organisation hat sich 1986 gegründet.
Der 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, unser Sendungsschwerpunkt heute. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Als erstes mit Neuigkeiten aus der Stadt Bern. Gegen die Neugestaltung Morion-Sandrein sind 15 Einsprachen eingegangen. Ursi Grimm hat die Details.
Gemäß Medienmitteilung der Stadt stammen davon 11 von Privatpersonen und 4 von Organisationen und Parteien. Die Bauherrengemeinschaft des Projekts, bestehend aus dem Kanton Bern, Bern Mobil, der Stadt Bern und der Gemeinde Könitz, prüft nun die eingebrachten Anliegen und sucht das Gespräch und eine Einigung mit den Einsprechenden. Ist keine Einigung möglich, entscheidet die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion als erste Instanz über die Einsprachen. Ziel der Neugestaltung sei, die Erschließung der Quartiere durch den öffentlichen Verkehr zu verbessern, die Sicherheit für den Velo- und Fußverkehr zu erhöhen und die Wegverbindungen direkter auszugestalten.
Im Kanton Bern sollen künftig PolizistInnen dem Grossen Rat angehören dürfen.
Die Kommission für Staatspolitik und Außenbeziehungen hat eine Vorlage dazu ausgearbeitet, die jetzt in die Vernehmlassung geht. Das teilt der Kanton per Medienmitteilung mit. Die Vernehmlassung dauert bis am 12. August. Bisher ist es dem Personal der kantonalen Verwaltung nicht gestattet, dem kantonalen Parlament anzugehören. Diese Bestimmungen zur Unvereinbarkeit sollen nun gelockert werden.
Nach Bellinzona am Bundesstrafgericht beginnt heute der Prozess gegen Gulnara Karimova, die Tochter des früheren usbekischen Präsidenten.
Karimova soll von internationalen Telekom-Konzernen Schmiergelder in Milliardenhöhe für die Vergabe von usbekischen Mobilfunklizenzen angenommen haben. Darüber berichtet SRF. Hunderte Millionen dieser mutmaßlichen illegalen Gelder soll sie in der Schweiz über Bankkonten, Firmenkonstrukte, Immobilien und Schließfächer verborgen und gewaschen haben. Aufgrund der professionell organisierten und Mafia-ähnlich geführten Strukturen lautet die Anklage zudem auf Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Mit angeklagt sind auch die Genfer Privatbank Lombard Odier und ein ehemaliger Mitarbeiter. Ihnen wirft die Bundesanwaltschaft vor, die mutmaßlichen illegalen Gelder entgegengenommen zu haben. Da Karimova seit 2014 in Usbekistan inhaftiert ist, sind Mitarbeitende des Bundesstrafgerichts nach Taschkent gereist, um sie einzuvernehmen. Das Verfahren in Bellinzona soll also in Abwesenheit der Hauptangeklagten erfolgen.
Nach Genf. Dort wächst in Wirtschaftskreisen die Sorge wegen des G7-Gipfels, der Ende Juni im französischen Evian stattfindet.
Diese Sorgen verursacht habe eine interaktive Karte, die Anfang April auf der Webseite Renversé veröffentlicht wurde. Darüber berichtet SRF. Die Karte listet Dutzende Unternehmen, Banken, Luxusboutiquen und multinationale Konzerne auf, die ihren Sitz in Genf haben und die als, Zitat, Schufte des Kapitalismus, Zitat Ende, dargestellt werden. Die Furcht sei groß, dass es erneut zu Ausschreitungen kommen könnte, wie beim G8-Gipfel von 2003, der ebenfalls im benachbarten Evian stattfand. Vor einem Monat haben der Verband Fédération des Entreprises Romandes und 30 weitere Verbände den Kanton aufgefordert, Demonstrationen zu verbieten und die Sicherheit sowie die Entschädigung der Geschäfte zu garantieren. Bisher haben sie keine Antwort erhalten.
Im vergangenen Jahr gaben Staaten so viel Geld wie nie zuvor aus für Rüstung.
Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI investierten Staaten insgesamt umgerechnet rund 2,5 Billionen Euro. Damit stiegen die Militärausgaben im 11. Jahr in Folge an. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Die europäischen NATO-Mitgliedstaaten erhöhten ihre Investitionen dem Bericht zufolge um rund 14% auf 476 Milliarden Euro. Das sei der größte Anstieg seit den Anfangsjahren des Militärbündnisses. In den USA sanken die Rüstungsausgaben hingegen. Das liegt vor allem daran, dass die USA keine neuen Militärhilfen für die Ukraine bewilligte. In Zukunft dürfte die Zahl zudem wieder nach oben gehen. In der Ukraine machten die Militärausgaben 40% des Bruttoinlandsprodukts aus.
Nach Mali. Die Behörden bestätigten den Tod des Verteidigungsministers des Landes nach Angriffen von Rebellengruppen.
General Sadio Camara sei bei einem groß angelegten Angriff ums Leben gekommen. Rebellen hätten mehrere Städte und Militärstützpunkte eingenommen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit, wie Africa News berichtet. Die Regierung erklärte, dass die Angriffe beendet zu sein scheinen, vieles sei jedoch unklar. Die Regierung hat keine Angaben zur Zahl der Todesopfer vom Samstag gemacht und zuvor lediglich erklärt, dass bei den von ihr als Terroranschläge verurteilten Vorfällen mindestens 16 Menschen verletzt worden seien.
Wir kommen zu den neuesten Entwicklungen bei den Konflikten in Südwestasien.
Der iranische Außenminister Abbas Araghchi reiste zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin nach Russland, das berichtet Al Jazeera. Die Pattsituation in der Straße von Hormuz hält an. Gestern führte Israel wieder Luftangriffe auf den Südlibanon durch. Nach libanesischen Angaben töteten die Angriffe 14 Menschen.
In die USA, beim Korrespondentendinner in Washington, kam es am Samstag zu einer Schießerei.
Präsident Donald Trump wurde evakuiert, nachdem ein Bewaffneter in der Nähe einer Sicherheitskontrolle das Feuer eröffnet hatte. Das berichtet BBC. Ein Verdächtiger wurde festgenommen und soll heute vor Gericht gestellt werden. An dem jährlichen Dinner nehmen jeweils Hunderte von JournalistInnen und Personen des öffentlichen Lebens teil. Beamte gaben an, dass der Verdächtige allein gehandelt habe. Ein Bundesagent wurde bei einem Schusswechsel getroffen, war jedoch durch eine kugelsichere Weste geschützt.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Dienstag wird bei 19 Grad warm. Ganztags ist es mehrheitlich bedeckt. Auch der Mittwoch beginnt bedeckt. Im Verlauf des Tages zeigt sich die Sonne dann aber immer mehr. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es ist 40 Jahre her seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Gestern jährte sich der Unfall im Kernkraftwerk in der heutigen Ukraine. Heute ist die Welt eine andere. Die Katastrophe hat vieles in Bewegung gebracht. Der Enthusiasmus über die Kernenergie ist verschwunden. Doch in den letzten Jahren hat die Kernkraft zumindest in der Politik eine Renaissance erlebt. Über all das habe ich mit Jörg Joss gesprochen. Er ist seit den späten 80er Jahren vehementer Atomkraftgegner und engagiert sich noch heute bei der Organisation Focus Anti-Atom. Wir sind mit einem Blick zurück ins Gespräch eingestiegen und haben uns einen Ausschnitt aus der ARD-Tagesschau vom 29. April 1986 angehört.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen.
Ja, Jörg Joss, wie haben Sie die Tage nach dem GAU in Tschernobyl erlebt?
Ja, also gerade in dieser Zeit, dass dieser Unfall war, war ich in diesem Jahr noch für Revisionsarbeiten für die Firma Sulzer im AKW Leibstadt. Und als ich dann von diesem Super-GAU gehört habe, da war natürlich, hat man immer den Radio eingeschalten gehabt und geschaut, was da eigentlich passiert, weil Es ist jetzt noch ein bisschen detaillierter als in dieser Aufnahme. Damals wurde eigentlich zuerst in einem AKW in Schweden eine Alarmmeldung abgesetzt, dass Radioaktivität da ist. Und später hat sich dann herausgestellt, dass das gar nicht aus Schweden kommen kann. Und erst so wurde dann Tschernobyl entdeckt. Und erst nach Tschernobyl kam dann eigentlich auch die Freigabe der Informationen aus dem Russland. Und so kam es dann eigentlich zu diesen Meldungen auch in der Tagesschau. Also für Insider hat man da jetzt schon etwas vorher etwas mitgekriegt.
Sie waren ja früher selbst eigentlich hoch fasziniert von Kernkraftwerken. Sie haben, wie Sie das gerade eben gesagt haben, gearbeitet für Sulzer in Leibstadt, haben da Revisionen gemacht. Hat Sie dann Tschernobyl zum Atomgegner gemacht oder waren Sie das bereits zuvor?
Nein, das passierte wirklich um Tschernobyl herum. Aber es war eben in dieser Revision, die damals war, in dieser Tschernobyl-Zeit. Und bei dieser Revision im AKW Leibstadt hatte ich mir etwas eingefangen, ging dann durch den Automaten am Schluss von meiner Arbeit und dann hat's gepiepst und dann ist mir der Schrecken passiert, so wie eben irgendwie in Sellafield. Ich musste dann auch mehrfach duschen. Ich hatte das Glück, dass ich nichts inkorporiert habe, also nichts über den Mund und Nase eingeholt habe, sondern eben nur äußerlich. Das konnte man dann abduschen. Aber dieser Schreck, der hat mich gewandelt. Ja.
In der Schweiz und der Schweizer Bevölkerung war zuerst ja nicht wirklich die Angst vor einer Katastrophe hierzulande präsent, sondern in den ersten Tagen vor allem, dass die radioaktive Wolke bis hierher kommen könnte. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ja, also diese Angst war da, aber es hat sich ja dann auch schon gezeigt, dass eben diese Wolke schon über Schweden ist und man hat dann einfach die Wetterbulletins verfolgt und man hat dann auch gesehen, dass es eben wirklich auch Regenzüge in die Schweiz gab. Und die Diskussion lief dann damals, ob man jetzt Milch trinken kann, ob man Salat essen kann. Und da wurde dann auch wirklich davor gewarnt, dass diese Partikel, dieses Cäsium, dass da über die Wolken abgeregnet wird, wirklich von Kindern ferngehalten werden sollten, also keine Schoppenflaschen und so weiter. Ja, und dann hat man sich natürlich schon überlegt, was esse ich, was trinke ich.
Diese Ereignisse, die lösten dann in der Folge in der Bevölkerung schon auch ein Umdenken aus. Wie war das damals innerhalb der Anti-Atom-Bewegung zu spüren?
Ja, wie gesagt, ich war 86 noch auf der Betreiberseite und dann hat es mich umgekehrt. Aber richtig eingestiegen in die Anti-AKW bin ich dann 89. Und in der Zeit dazwischen habe ich natürlich gelesen, was da passiert ist und im Hinterrein auch erfahren. Und das war natürlich schon so, dass man sich bestätigt fühlte in dieser Angst, die man immer hatte, dass so ein Unfall auch in Europa oder auf unserem Kontinent stattfinden kann. Weil 1979 kam es schon mal zu einer großen Havarie im AKW Three Mile Island in den USA. Und das war dann eigentlich das erste Mal, dass Bevölkerung der Radioaktivität ausgesetzt war. Und jetzt hatte man dann diesen Fakt, dass eben Tschernobyl auch da ist. Und auf die Bewegung hatte es dann schon den Einfluss, dass man Gründungen hatte. Also ich bin dann 1989 bei Aktion Mühleberg Stilllegen eingestiegen. Und diese Organisation hat sich 1986 gegründet.
Und eben der Fakt, dass Tschernobyl passiert war, gab das auch gegen außen argumentativ einen Aufwind der Bewegung?
Ja, das war natürlich klar. Also man konnte jetzt sehen, dass so etwas passieren kann. Aber auf der anderen Seite wurde sofort glatt gestrichen. Das heißt, man hat dann gesagt, das ist natürlich russische Technologie. Zuvor hat man die Technologie bewundert, weil diese Druckröhrenreaktoren waren imposante Kraftwerke mit Hunderten und Tausenden von Ventilen und von hunderten Druckröhren, also anders konzipiert als unsere Reaktoren, unsere europäischen, amerikanischen.
Soweit also die Erinnerung an 1986 und die Jahre danach. Um einen definitiven Atomausstieg zu beschließen, brauchte es in den meisten Ländern dann doch noch eine weitere Katastrophe, jene von Fukushima 2011. Der Bundesrat beschloss damals in der Folge den langfristigen Atomausstieg, Dann 6 Jahre später sagte die Stimmbevölkerung Ja zur Energiestrategie 2050. Und seither ist es in der Schweiz verboten, neue Kernkraftwerke zu bauen. Diejenigen, die existieren, die sind zum Teil noch am Netz. Weshalb reichte die Katastrophe von Tschernobyl damals nicht aus, um ein Kernkraftverbot durchzubringen?
Also direkt nach der Katastrophe gab es doch einige Länder, die sind dann direkt aus der Atomenergie ausgestiegen. Italien gehörte dazu, die hat ihre 2 Reaktoren abgeschaltet. Und mehrere Staaten haben sich das überdenkt. Und bei der IAEA kann man so Statistiken anschauen, wann wurden wie viele AKW gebaut und ins Netz gebracht. Dann sieht man, dass Mitte der 80er Jahre, also noch vor dem Unfall in Tschernobyl, jährlich fast 30 AKW oder noch mehr pro Jahr in Betrieb genommen wurden. Und das hat sich dann sofort geändert. Das fiel dann auf 7 bis 10 AKW ab 1990. Also diese Euphorie wurde gebremst durch diesen Unfall in Tschernobyl. Es brauchte dann Fukushima nochmals tatsächlich. Man hat beobachten können, dass die Atomlobby in der Zeit nach Tschernobyl sofort mit neuen Reaktorkonzepten auf den Weg kam. Die waren nicht so neu, aber sie hatten neue Namen. Und man hat dann zum Beispiel ein EPR, das ist der Reaktor, der in Finnland und in Frankreich gebaut wurde und jetzt aktuell in England. Bei diesen Reaktoren hat man dann zum Beispiel unten unter dem Reaktor eine Kernschmelzausbreitfläche installiert. Also sprich, wenn die Havarie trotzdem passiert, dann kann man die Kernschmelze besser ausbreiten, das soll dann weniger heiß werden. Und das ist ja nicht die Verhinderung des Unfalls, sondern die Beherrschung der Folgen. Das ist eigentlich so der Stand der Nukleartechnologie heute, also diese Version 3-Plus-Reaktoren, sagen sie denen. Leibstadt war noch eine 3. Diese 3-Plus sind das, was heute gebaut wird.
Solche Reaktoren werden also immer noch gebaut. Dann richten wir doch gleich den Blick auf die Gegenwart. In der Schweiz ist es, wie gesagt, verboten, neue AKWs zu bauen, doch dieses Verbot, das ist nicht mehr in Stein gemeißelt. Die Blackout-Initiative will es rückgängig machen und der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrats ebenfalls. Der Ständerat hat diesem Gegenvorschlag bereits zugestimmt und die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats empfiehlt sie ebenfalls zur Annahme. Der Nationalrat muss sich als Gesamtes aber noch damit befassen. Wie blicken Sie auf diese Entwicklungen?
Ja, also die Politik, die ist jetzt noch nicht am Boden angekommen. Das heißt, es werden Finanzen diskutiert und es werden Kraftwerke zum Bau diskutiert. Aber man muss sich dann schon die Technologie genauer anschauen und sich fragen, ja, welches Kraftwerk, an welchem Standort, mit welcher Leistung? Und dann kommt man dann sofort auf den Boden, wo man sehen muss, also diese neuen angekündigten Small Modular Reactors, wo soll ich die heute bestellen? Weil die sind noch nicht ab Band lieferbar und auch noch nicht in 5 Jahren. Und dann fällt man sofort zurück auf die alten Reaktoren, die eben in den 90er entwickelt wurden, nach Tschernobyl. Und bei diesen Reaktoren, die brauchen großen Platz. Und ja, sagen Sie mal einem Tessiner oder einem Urner, dass er jetzt ein AKW kriegt, dann werden Sie Widerstand kriegen. Also wird sich das anbahnen, dass nur bestehende Kraftwerkstandorte auch nutzbar sind. Und wenn man das genauer anschaut, sieht man dann, Leibstadt hat sich für einen 2. Reaktor mal Platz reserviert und Gösgen auch. Und jetzt fragt sich dann wieder, soll man denn jetzt 10 kleine Kraftwerke an einem Ort hin tun, nur weil auf deren Etikett steht, sie sind sicher? Also es hat noch ganz viele Irrealitäten in dieser ganzen Diskussion, die die Politiker noch gar nicht erreicht haben. Techniker sehen das schon heute. Und wenn dann die Politik vielleicht mal an den Punkt kommt, wird man dann weitersehen.
Sie haben die technische Seite angesprochen, die das sieht, dass das eigentlich nicht möglich ist. Auch aus wirtschaftlicher Sicht scheint es nicht wahnsinnig realistisch. Kürzlich hat die AXPO eine Studie veröffentlicht, die zwar sagt, dass der Bau von Kernkraftwerken günstiger sei als angenommen, aber dass die politischen Hürden viel zu groß seien und es viel zu lange dauern würde. Sind also diese Gespräche in der Politik über den Wiedereinstieg eigentlich nur Augenwischerei?
Nein, ich würde es nicht als Augenwischerei bezeichnen, schon gar nicht, weil eine bürgerliche Mehrheit dahinter sitzt. Oder? Und wenn man dann schaut, was politische Vorstöße im Nationalrat schon gefordert haben, eben einfachere Bewilligungsverfahren, schnellere Bewilligungsverfahren oder Finanzierung vom Weiterbetrieb der alten AKW, Finanzierung zum Betrieb von der neuen AKW, dann sieht man dann, der Steuerzahler muss es bezahlen, das ist die eine Seite. Das muss man den Leuten auch sagen, weil wenn man schaut, die Reaktoren, die in Flamanville und in Finnland gebaut wurden, das sind die letzten zwei gebauten in Europa, sieht man, dass deren Preis 7-mal höher war als geschätzt. Die Bauzeit hat sich von geschätzt 7 Jahren auf 17 Jahre erhöht. Und da fragt sich dann schon, wer soll das subventionieren?
Wagen wir doch gleich an diesem Punkt den Blick in die Zukunft. Eben wie wir sehen, Kernkraft hat heute politisch wieder viel Auftrieb. Es gibt noch viel Fragen drumherum. Sie sagen, die Politik spricht nicht nahe an der Realität. Das letzte Wort wird in der Schweiz sehr wahrscheinlich die Stimmbevölkerung haben. Was denken Sie, wird die Schweiz in den kommenden Jahren wieder Ja sagen zur Kernkraft?
Ja, es ist einfach schwierig zu sehen, dass die Menschen von dieser Blackout-Initiative Wörter generieren, die nicht Wahrheit entsprechen. Also man spricht von einem Blackout, aber wenn wir sehen, diese Blackouts, die es in den letzten Jahren auch gegeben hat in Gemeinden oder Städten, dann hat das vielmehr auch mit Netzausbauten zu tun. Das hat dann nicht mit Solarenergie oder Atomkraft zu tun, sondern das sind vorwiegend die Netze. Und in die Netze müssen wir investieren, da bin ich auch der Meinung, da muss etwas gehen. Aber der Ausbau der Erneuerbaren, der wurde durch unseren Bundesrat Rösti in der letzten Zeit nicht befeuert, sondern bekämpft. Ich erwartete eigentlich, dass ein Bundesrat Rösti, der vom Stimmvolk eine Aufgabe kriegte 2017, nämlich die Erneuerbaren zu fördern, für die Erneuerbaren einsteht und schaut, diese mit Projekten anzupusten.
Jörg Joss haben wir gehört im Gespräch anlässlich des 40. Jahrestags der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Montag, 27. April. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm und für euch am Mikrofon ist Noah Biuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, hey schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.